Guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag.
Die Raumsonde Rosetta hat den Kometen Churyumov-Gerasimenko erreicht, Bilder zur Erde übermittelt, worauf die Wissenschaftler nun Landestellen für den Lander Philae herausfinden sollen. Denn die Sache ist nicht ganz ungefährlich für das Gerät. Und nun kristallisiert sich ein Landeplatz heraus. Was lässt sich darüber genaueres sagen?
Die Wissenschaftler haben in den letzten Wochen auf Basis der verfügbaren Fotos sehr intensiv daran gearbeitet, einen Platz zu finden, auf dem Philae sicher landen kann. Die erste Überraschung war ja die Doppelform des Kometen. Also manch einer spricht ja von einer Badeente, also musste man sich für eine der beiden Körper, eine runden Körper, die zusammenhängen, entscheiden. Es waren eigentlich zum Schluss 5 Landeplätze. Es gab bestimmte Anforderungen an diese Landeplätze, was den Lichtanfall betrifft, was die Verbindung zum Orbiter betrifft, was die potenzielle Bodenbeschaffenheit aufgrund der verfügbaren Informationen betrifft. Und keiner der zum Schluss zur Auswahl stehenden 5 Kandidaten hat zu 100% alle Kriterien erfüllt. Wäre auch so nicht zu erwarten gewesen, das ist ja dann immer die Wunschliste der Wissenschaftler, dass alles beieinander kommt. Das ist nicht passiert. Man hat aber sich dann auf den sogenannten Landeplatz J geeinigt, der sich auf dem oberen Teil des Körpers befindet und zumindest die Bedingungen der Sonneneinstrahlung, das heißt Energieversorgung, Lichtverhältnisse, aber auch der Verbindung zum Orbiter, dass der diese möglichen Anforderungen erfüllt. Auch das, was die Oberfläche betrifft, denn wir wissen ja, Raumfahrt im Allgemeinen ist Technik am Rande des Möglichen und gerade diese Rosetta-Mission hat ja uns mit Dingen überrascht, die manch einer gar nicht für möglich gehalten hatte. Und jetzt kommt es darauf an, den Orbiter sicher auf die Oberfläche von 67P Churyumov-Gerasimenko zu bringen. Natürlich auch davon ausgehend, je näher man kommt während des Landeprozesses, werden ja auch Aufnahmen gemacht, die zur Erde übertragen werden, je näher man kommt, dann festzustellen, steht er gerade, wird er kippen, wo landet er? Denn das ist ja für ein Gerät mit einer Fußspannweite von knapp 2 Metern nicht unbedingt einfach.
Damit ist also noch nicht das letzte Wort gesprochen über diesen Landeplatz.
Das letzte Wort ist eigentlich gesprochen, da jetzt die Orbitmechaniker anhand der Flugparameter der Sonde die Trajektorie, das heißt die Bahn berechnen, auf der Philae dann, wenn Philae abgestoßen wird von der Muttersonde, die Bahn, die Philae verfolgen soll, um dann den Landeplatz zu erreichen. Daran wird jetzt richtig massiv gerechnet. Und in den letzten Tagen wurde jetzt auch der Termin diskutiert, ob es denn gut sei, am 11. zu landen oder am 12. Und zurzeit sieht es so aus, dass wir nicht am 11. landen, sondern am 12. Aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, sodass die Wissenschaftler dann im Verlauf der kommenden Woche mitteilen werden, was der genaue Termin ist, wann die Landung stattfinden soll und zu welcher Tageszeit dann der Landeprozess als solches beginnt. Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass im Verlauf des Vormittages unserer Zeit die Sonde abgestoßen wird und dann in einem 6- bis 7-stündigen Flug die Oberfläche des Kometen am späten Nachmittag des Landetages erreichen wird.
Kommen wir zu unserem nächsten Punkt, nämlich den Radarsatelliten TerraSAR-X, der wichtige Daten liefert, zum Beispiel über den aktiven Vulkan zurzeit, der für Schlagzeilen auch sorgt, Bardabunga. Und zugleich werden aber auch hier Emissionswerte gemessen von anderen Geräten, wie zum Beispiel METOP A und B. Da spielt besonders das Gerät GOME 2 eine Rolle, um zum Beispiel Schwefeldioxidwerte zu ermitteln. Was könnte man darüber sagen?
Nach den Erfahrungen des Jahres 2010 und des Ausbruchs vom Eyjafjallajökull hat das DLR ein Projekt ins Leben gerufen namens Volcats. Dabei haben wir unsere Erfahrungen genutzt und alle relevanten Institute, die Beiträge liefern können zur einen Aufklärung und dann natürlich zu den daraus resultierenden Konsequenzen für den Flugverkehr. Dazu gehören unter anderem das Institut für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen, dazu gehören unsere Flugexperimente, unsere Kollegen der Flugführung, aber auch die Kollegen vom Flughafenwesen und von den Luftverkehrssystemen. All die bringen ihre Kenntnisse zusammen, um zu sagen, wie können wir reagieren, wenn es zu einem großen Ausbruch des Bardabunga kommt. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass wir einmal vom Boden mit LIDAR-Geräten, mit Lasergeräten in die Atmosphäre schauen, dass wir mit unseren Flugzeugen In-Situ-Messungen in bestimmten Höhenbereichen, wo sich eine Aschewolke ausbreiten kann, durchführen, sondern dass wir auch satellitengestützte Sensoren nutzen. Und dazu gehören zum einen der TerraSAR, der mit seinen Daten, mit seiner Radaraufklärung den großen Vorteil hat, er ist nicht optisch, er ist Radar, kann durch Wolken durchschauen, kann beim Tag und kann in der Nacht arbeiten. Und damit beobachten wir die Veränderungen der Oberfläche, die geologischen Veränderungen der Oberfläche im Vulkanbereich, das heißt das Heben und Senken des Gletschers, der über dem Vulkan liegt, bis hin zur Ausbreitung der Lava. Und hinzu kommen dann andere Erdbeobachtungssatelliten, die die Atmosphäre untersuchen und sich da beschäftigen mit der Untersuchung der Ausbreitung der Schwefeldioxidwolken und Gaswolken, die als Produkte eines Vulkanausstoßes entstehen. Und dabei war zum Beispiel interessant zu beobachten, dass sich eine solche Wolke bereits über die Nordhalbkugel in großen Höhenbereichen ausgebreitet hat.
Das hat ja auch handfeste ökonomische Probleme, nämlich zum Beispiel wie bei dem vorhin von Ihnen erwähnten Vulkanausbruch für die Luftfahrt.
Ja, denn auf Basis der Daten, die wir ermitteln und die dann auch jedem zur Verfügung stehen, können die Kollegen von den Flugsicherungseinrichtungen, wie zum Beispiel der Deutschen Flugsicherung und in Kooperation mit anderen festlegen, welche Routen geflogen werden, gefahrlos geflogen werden, denn Sicherheit steht ja immer an erster Stelle. Oder es können durch die dann betroffenen Länder, durch die Regierungen der Länder Maßnahmen ergriffen werden, bis hin zur Schließung des Luftraumes.
Nun, Radar-Fernerkundung hat auch für die Landwirtschaft und fürs Klima Bedeutung. Klima sowieso, weil das wurde ja schon angedeutet eben bei den TerraSAR X über Badabunga. Inwieweit spielt nun die Radar-Fernerkundung für die Landwirtschaft eine Rolle?
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigt sich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Erdfernerkundung und Landwirtschaft oder halt Biomasse. Das begann damals mit den ersten europäischen Satelliten ERS-1 und ERS-2 und es gab in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel Testgebiete in der Nähe von Demmin, wo anhand von Feuchtemessungen der jeweiligen Ackerflächen Daten übertragen wurden, die den landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit gaben, zum Beispiel gezielt Düngerstoffe einzusetzen, um nicht zu überdüngen oder zu unterdüngen, sondern dieses wirklich effizient zu tun, Kosten zu sparen und natürlich damit das Pflanzenwachstum positiv zu beeinflussen. Das hat sich in den letzten gut 20 Jahren extrem weiterentwickelt, auch mithilfe der zur Verfügung stehenden Instrumente. Und so ist es möglich, über das Thema Radarbeobachtung festzustellen, wie sich das Wachstum der Pflanzen auf unterschiedlichen Wachstumsflächen mit einer hohen Auflösung entwickelt. Das heißt, ich bin zum Beispiel in der Lage, das Wachstum von Getreide zu überwachen und das in Bereichen, die nur wenige Kilometer, wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen, um damit Rückschlüsse zu ziehen, auch wieder über die Bodenbeschaffenheit, über die atmosphärischen Verhältnisse, die Lichteinstrahlung und anderes, wo kann ich hier effektiv arbeiten. Das passiert zum einen satellitengestützt, aber auch mithilfe unserer Forschungsflugzeuge luftgestützt.
Kommen wir zur Internationalen Raumstation. Alexander Gerst ist einer der Besatzungsmitglieder. Die Blue Dot-Mission feierte ihr Bergfest. Denn 3 Monate Aufenthalt sind vorüber, das ist praktisch die Hälfte seiner Mission. Was wurde in der letzten Zeit von speziell Alexander Gerst diesbezüglich geleistet auf der Raumstation?
Neben seinen wissenschaftlichen Tätigkeiten, das heißt die Durchführung von Experimenten, die Überwachung von Experimenten, stand in den letzten Wochen der ganze Bereich Betrieb der Internationalen Raumstation im Mittelpunkt. Dazu gehörte der Empfang und das Entladen des europäischen ATV-5, was ja erfolgreich an der ISS angekoppelt hat. Und in den letzten Tagen der Flug der Raumkapsel Dragon zur ISS, das Einfangen der Dragon mit dem Roboterarm und das Andocken an die ISS, hochkomplexe, hochkomplizierte Vorgänge, die viel Arbeitszeit in Anspruch nehmen, all das wurde erfolgreich durchgeführt und damit ist jetzt sichergestellt, dass zum einen das Leben auf der ISS weitergehen kann, war natürlich viel an Lebensmitteln dabei, an Versorgungsstoffen, an Treibstoffen und sonstigen, aber auch wieder neue Experimente, die installiert werden müssen, in Betrieb genommen werden müssen. Und das sind die Tätigkeiten, halt die alltäglichen Tätigkeiten von Alexander Gerst, die ihn dann auch bis zu seiner Rückkehr am 10. November noch intensiv beschäftigen werden.
Ich bedanke mich bei Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.